Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Guten Morgen, Christian.
Ja, moinsen, hallo.
Heute Morgen in Bild und Ton.
Und Ton und wieder gemeinsam.
Ja.
Gott sei Dank.
Ist schöner, ne? Ich finde, wir sollten vielleicht nächstes Mal mit Videotelefonie dann telefonieren, weil man sieht sich ja nicht so gut. Also man sieht sich nicht, stimmt. Und dann ist es immer so ein bisschen stockender als sonst.
Ja.
Noch stockender als sonst.
Was gar moin, nicht stockend war, moin, war am
Heiliges.
Freitag?
Samstag,
das JBO-Konzert.
Super witzig. Also verzeiht uns, wenn ihr jetzt da reinhört, genau, ist natürlich ja. Völlig niveauloses Zeug.
James Blast Orchester.
Ja. Herrlich.
Wirklich lustig. Also das Album, was sie gespielt haben, explizite Lyrik, kam 1995 raus.
Wahnsinn.
Und ich war wieder so 15, ja.
Ja. Also ich habe das später dann mit 15 auch gehört. Den wollte ich schon immer mal sagen. Gut, herrlich witzig. Und total amüsant. Volle Bude. Wann war man noch mal in so einem richtig, richtig vollen...
Gut, es war klein.
Ja.
Aber es war wirklich bis auf den letzten so. Mann und Maus ausverkauft. Ja,
ja nee, herrlich. Cool. War
sehr also witzig. Richtige Party war das
also,
gewesen.
Also liebe Grüße an alle JBO-Jünger.
Genau. Das Lustige war, und das wusste ich gar nicht, dass die Jungs aus Erlangen kommen.
So...
Was natürlich einen wunderschönen Bogenschluss zu einem Tag später war. Da saß ich nämlich bei Clear Audio in Erlangen mit Robert Suchi und Kollegen am Tisch. Und dann habe ich die natürlich mal gefragt, sag mal, kennt ihr eigentlich James und? Blast Orchester? Ja, natürlich, ja, selbstverständlich, ja.
Witzig.
Ist ja lustig, war ich gestern Abend noch bei uns in der Region, haben die gespielt.
Cool.
Und die haben alle gesagt, ach, die spielen noch was. Ne?
So, ja,
gut, also.
Irgendeiner hat mir gesagt, die wären vor ein paar Jahren auch auf Wacken gewesen. Gar nicht so lange her, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es stimmt.
Ja. Waren
aber
die.
Wacken ist ja nur einmal im Jahr, haben sie ja gesungen. Also, könnte sein. Wie war es denn bei Clear Audio? Es ging um Tangentialtonarmen.
Genau, das war eine Schulung für das Einstellen von Tangentialtonarmen. Mhm. Und wer sich schon mal so ein Ding angeschaut hat, weiß, dass es gar nicht so einfach ist.
Mhm.
Also es gibt viele Parameter da einzustellen. Es ist nicht so einfach wie ein Radialtonarm. Vielleicht nochmal ganz kurz für denjenigen, der nicht weiß, was überhaupt ein Tangentialtonarm
so.
Ist. Der Tangentialtonarm fährt die Nadel in der Rille der Platte quasi tangential zum Mittelpunkt. Also das heißt, wir haben immer den gleichen Eintauchwinkel, mehr oder weniger, wenn alles richtig eingestellt ist.
Mhm.
Und grundsätzlich ist es quasi 1:1 die Abtasttechnik, wie das Schnittmuster der Platte auch erstellt wurde.
Mhm.
Also kommt dem am nächsten und hat dementsprechend natürlich auch einige tonale Vorteile.
Mhm.
Allerdings auch, und das muss man von vornherein sagen, natürlich für denjenigen, der so etwas besitzt, die Muße, sich damit zu beschäftigen.
Das man sollte die haben, meinst du?
Ja.
Also ist nicht ganz wie so ein guter Zweipunktgelager, dazu haben einmal Einstellung für immer
trivial.
Fertig, würde ich
nein,
auch sagen, ja.
Nein, genau.
Ja.
Und wir haben ja auch den TT3 hier bei uns in der Ausstellung. Und um da einfach nochmal so ein bisschen auch uns so, ich sag mal in Anführungszeichen, die Scheu zu nehmen, sich damit zu beschäftigen und da dran zu gehen, gab es diesen Lehrgang, waren noch ein paar andere Kollegen dabei und es war wirklich spannend. Und was man jetzt da einfach nochmal sieht ist, Clear Audio ist jetzt ein Unternehmen, was eine unheimliche Fertigungstiefe hat und wo auch ganz schnell Entscheidungen direkt am Tisch getroffen werden. Und das war so ein wirklich so ein bleibendes Erlebnis. Du kennst ja unseren SL1000 von Panasonic. Da saß übrigens auch
von Technics,
jemand.
Ja,
von Technics.
Von Panasonic.
Ja. Von Technics. Saß übrigens auch ein Kollege von Technics da, weil die da schon so ein bisschen Hand in Hand, wir hatten das in einem der letzten Podcasts mal besprochen, auch mit einem Tangentialtonarm ausstatten können, mit einer externen Basis und so weiter. Und da kam dann irgendwann die Frage auf, natürlich ein bisschen ketzerisch, wie schafft man das eigentlich, 5 Jahre einen Plattenspieler ohne Headshell auszuliefern?
Ja.
Ja.
Haben wir auch schon moniert. Haben wir hier
nicht,
auch schon
nicht
moniert.
Das erste Mal, ja. Das wurde dann etwas weggelächelt, weil jeder natürlich weiß, wie merkwürdig das ist, so einen großen Plattenspieler ohne ein wichtiges Element auszuliefern. Nun war es so, Clear Audio hat gesagt, ja klar, haben wir doch hier eine schöne Headshell, gibt es in Aluminium und Titan was Neues.
Mhm.
Ich bin gar nicht so sicher, ob die neu ist. Auf jeden Fall gab es sie. Ich habe sie vorher noch nicht gesehen.
Ich kannte die, glaube ich, in der Preisliste, die ist, glaube ich, schon länger drin.
Okay.
Meine ich zumindest. Aber ich wäre auch nicht drauf gekommen, die drauf zu machen.
Ja. Sieht richtig schick aus. Ja. Robert ging runter in die Fertigung. Also Robert Zuri, Inhaber, einer der Inhaber von Clear Audio, hat die hochgeholt und sieht auch optisch wirklich perfekt dazu aus. Also die sieht richtig schick aus. Liegt bei 480 Euro als Titan-Variante. Mhm. Und wir gucken die uns so an und haben gesagt, super, ne, kannst du alles einstellen, aber irgendwie fehlt Azimut-Einstellung. Mhm. Was können wir da machen? Ja, dann können wir ja hier rechts noch so ein Loch bohren, setzen Gewinde rein mit einer Mahnschraube und dann könnt ihr das drehen und befestigen. Ja, das wäre gut.
Ja.
Ja, wenn ihr das so haben wollt, machen wir das so. So, und jetzt gibt's die Dinge halt mit der Azimut-Einstellungsschraube, so fertig, ne? Und das war so 5 Minuten Sache. Mhm. Damit war das Ding geritzt und die wir jetzt auch bestellt haben, auch für unsere Ausstellung, kommen jetzt auch mit dieser Azimut-Einstellung.
Cool. Also ich finde auch ohne Azimut ist eigentlich völliger Nonsens.
Aber ja.
Es gibt natürlich Tonarme, auch da von Clear Audio, wo du es weiter vorne einstellen kannst, dann brauchst du es halt nicht am Headshell zu haben, ne? Genau, aber jetzt hier ist es ja nicht so, bei dem
Technics
geht es nicht. Ja. Und deswegen ist es sicherlich gut, das zu können.
Genau.
Was der Technics 1000 auch nicht kann und was auch alle anderen Clear Audio Player nicht können, außer dem 1500er, ist die automatische Endabschaltung. Und ich habe gestern mit Thorsten Jörg gequatscht von Technics. Die begrüße an der Stelle, falls du es hörst. Weil es gibt eine Aktion gerade bei Technics auf den 1210 GR2 und zwar bei dem Player, wenn man den aktuell bestellt, dann bekommt man einen von B-Fly so einen kleinen Aufsteller dabei, der eben dann mechanisch auslöst, wenn der Tonarm Richtung Platteninneres, also quasi Abschaltung oder Auslaufrille läuft.
Ja.
Und wir haben den jetzt mal für den Laden bestellt, einfach mal zum Testen für die anderen Player auch, weil ich finde, also ich wusste schon länger, das gibt's ja von Audio-Technica zum Beispiel, gibt's das auch in verschiedenen Höhen und so.
Ja, genau.
So, ja. Ich habe das ein paar Mal verkauft, aber es nie so richtig benutzt hier im Laden und wollte das mir hier mal zeigen jetzt.
Transauto hat auch einen schönen Lift.
Haben die einen
Lift? Gibt's auch, mit unterschiedlichen Basen auch unten.
Ah ja, guck.
Also das ist jetzt nichts Neues, aber die haben tatsächlich die Aufstellposition genau an den SL1210 angepasst. Also da gibt's eine Stelle, da passt ja auch wunderbar rein und sieht optisch aus wie aus einem Guss. Also du siehst nicht, dass das da irgendwie ein Fremdkörper ist, der da steht.
Wenn wir dann bequatschen, wenn es
genau.
Da ist. Hauen wir uns durch.
Und es gibt von Clear Audio jetzt einige Neuheiten, die Robert schon gespoilert hat.
Okay.
Die werden auf der High-End kommen. Sehr spannend.
Von denen du jetzt erzählen willst.
Von denen ich erzählen will. Ich werde das aber, nachdem das Mikrofon aus ist.
Na gut. Also das Headshot ist
ja
nicht
mehr so lange. Guck mal, 8 Wochen.
Ist nicht mehr lange.
Nee, 8 Wochen sind wir schon in München.
Wir haben gebucht, ne? Schon.
Ja.
Ja, klar. Schick. So. Wir sind ein bisschen in Eile, weil gleich ist noch ein Podcast hier, den wir angekündigt haben.
Genau, Podcast-Tag. Der liebe Kevin von Hofer Akustik kommt.
Genau, vielleicht ist er auch schon da, wir wissen es nicht, weil wir sitzen ja gerade hier und nehmen den gleich auf. Der geht dann entweder nächste oder auch übernächste Woche online, wir wissen es noch nicht genau.
Ja.
Genau, geht um Raumakustik, wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Außerdem kommt morgen etwas, das wir schon lange angekündigt haben, zu probieren.
Ja, DCS.
Und DCS kommt morgen.
Genau, der liebe Gordon hat es geschafft, uns 3 Elemente mitzubringen.
Lina, Bartok und Rossini,
genau.
Alles als Apex,
ja.
Also aktuellste Ring-Duck-Technologie.
Ja.
Und yes, interessant, ne? Also ich habe richtig Laune. Vor allen Dingen Rossini mit Clock, mit der externen Clock. Und einfach mal zu gucken, was geht denn jetzt wirklich noch beim Streaming, weil der Bartok hat uns ja letztes Mal wirklich außerordentlich gut gefallen, das muss man einfach sagen.
Genau, ganz außerordentlich gut gefallen.
Ja. Und dann ist die Frage immer, wie sind die Stufen, weil wir kennen den Hersteller halt uns gar nicht. Ne? Was macht Lina, wie schwächt das ab und was macht, oder ob schwächt es ab und was macht dann darüber eben dann der Rossini?
Genau.
Wie sind die Schritte?
Genau. Wir sind gespannt.
Yes.
Auch angekommen ist in der letzten Woche der zweite Baustein aus der Referenzkette von Kev, die Referenz 1, der kleine Kompaktlautsprecher.
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt 1 und 5.
Hast du die schon ausgepackt?
Nein.
Okay.
Nein. Steht noch
da. Also die kenne ich ja, aber ich will die Ständer endlich mal in echt sehen.
Die sind auch gekommen.
Geil, ich habe so Bock.
Ja. Ja.
Ha.
So, und dann fehlt uns noch die Dreier, die kommt irgendwann Juni, ne?
Irgendwie
sowas. Irgendwann um den Dreh.
Meine Juni oder Juli.
Dann sind wir da vollständig. Da wird jetzt auch kurzfristig noch ein Video dazu gedreht.
Das ist das nächste?
Genau, das ist das nächste.
Cool.
Du hast dich jetzt mit Accuphase E800 Spierfilter beschäftigt.
Ich verrate nicht den Joke. Wir haben natürlich wieder einen Witz vorne dran vom Video, genau. Ihr könnt ihn jetzt denken, euch denken. Nein, wir haben uns ganz intensiv mit E800 beschäftigt. Und das war herrlich. Ich hatte ja den, wir haben es ja hier erzählt, wir hatten den E800 nochmal besorgt, ja. Den E800S. Wir haben ja generell alle Vollverstärker von Accuphase im Laden und haben dann aber den E5000 daneben gestellt. Also E800, E800S, E5000. Und die Kette war dann folgendermaßen, das sage ich auch alles in dem Video nochmal, sorry dafür, falls ihr es seht, aber nein, die Quelle war ein DP770 und die Stromversorgung wurde vom PS550 gemacht. Mhm. So, alles verkabelt mit AudioQuest, außer die Lautsprecherkabel, die waren Stockfish Records,
yeah.
Also Günther Paula, und die liefen dann zu einer Dark 60 MK2 mit Beryllium-Hochtöner, also Gauda Akustik, die kleinste Standlautsprecherbox aus der Serie Dark. Und das war echt cool, weil DP770, ich habe nicht gestreamt, ich habe einfach mir ein paar CDs rausgesucht, die wir haben, auch von Stockfish Records, zum Beispiel dieses Bass-Face-Swing-Trio, der erste Song davon. Ja. Dann von The Tube, also die Röhre, da gibt es so eine, ne, so eine deutsche
Superaufnahme.
Super, gibt's von Taket oder Take oder wie auch immer man die ausspricht. Gibt es auch das Menü, genau. Da sind so, ich glaube, nur italienische Komponisten drauf. Auf jeden Fall alles so barock. Und das erste Stück davon habe ich dann, Bocchini, habe ich gehört. Und noch was anderes, da war es noch hier Toccato von Bach auf der SACD von Accuphase, der blauen. Mhm. Ich finde die blaue SACD von Accuphase immer noch am besten.
Wenn man SACD-Spieler hat.
Das ist eine Hybride, die kann beide, genau. Die rote gab es mal als reine SACD und Hybrid, ne, in einem. Ja, auf jeden Fall gehört und in Ruhe und immer wieder umgesteckt. Und weil, also der Hintergrund ist ja, der E800S macht ja technologisch keinen Unterschied, außer beim, also jetzt auf den Datenblättern, außer beim Signalrauschabstand, 1 dB, sprich 12% größerer Signalrauschabstand. Sonst Leistungsdaten, Optik, ein bisschen verändert doch die Optik, das schon, gehen wir dann näher drauf ein im Video, aber ansonsten halt Gewicht und so ist alles ziemlich identisch.
Ja.
Gesundheit. Aber klanglich gesehen, jetzt nehmen wir nur mal dieses Bocchini zum Beispiel, am Anfang kommen gezupft, aus dem Nichts heraus quasi gezupfte Violinen und Celli. Und, und das ist so impulsartig. Und allein da schon, wenn du das auf dem E800 hörst, so jetzt ist natürlich, also der König ist tot, lange lebe der König, ihr wisst schon, ne? ist schon klar. So, und wenn ihr, ich kann euch beruhigen, wenn ihr einen E800 habt, müsst ihr jetzt nicht zwingend einen E800S kaufen, kann das auch gleich ausführen. Aber, so, Gott sei Dank, nein, aber der E800S, der ist wirklich hörbar ruhiger. Du hast, das entsteht auf einer unheimlich schwarzen Ebene, dieser Ton. Und das ist, also im Vergleich wirkt der E800 dagegen ein bisschen nervöser. Und der andere ist irgendwie dichter im Klang und ja nicht vollmundiger, sondern einfach ein bisschen, der ist schneller, vielleicht trockener im Bass auch. Gerade bei so Kontrabass-Szenen und so ist der trockener und differenzierter. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Im Vergleich zum E5000 könnt ihr es dann auch nochmal im Video sehen, wie das genau war. Ich will nur noch kurz nochmal zur Einordnung gehen. Wenn man jetzt ein E800 hat, finde ich persönlich, ich persönlich würde nicht den Schritt zum E800S gehen, weil ich sagen würde, wenn man die Stellfläche hat, die zur Verfügung nötig sein muss für eine Voreinstufenkombi, dann hätte ich gesagt, spart lieber ein bisschen und probiert lieber eine 2300, entweder mit der neuen A48S oder mit der P46 aus. Weil ich glaube, dass wir da weiterkommen. Und der Preisunterschied dann mit 5000 Euro irgendwie in Relation steht. Wenn man aber natürlich jetzt sagt, man hat nicht mehr Fläche und man will sich aber verbessern, dann glaube ich, ist das der Weg, den man gehen sollte, den mal zu testen.
Jetzt war ja, wir haben also dieses Elefantenrennen haben wir schon ganz häufig gemacht, E800 gegen E5000.
Ja.
Es war ja, ich würde mal sagen, also mindestens bei mir immer so 8:2. Achtmal E5000, zweimal E800. Habe ich ja letztes Mal schon Schelte bekommen, als ich gesagt habe, das ist eher so für kleine Ensemble-Bubs, gab es direkt wieder einen auf den Deckel. es war halt mein persönliches Empfinden, dass der E800 halt wenn es schnell sein musste, war es ein bisschen schwierig.
Ja.
So, da kamst du mit dem E5000 einfach besser ans Ziel. Das ist ja immer diese ganz subjektive Geschichte.
Genau.
Ist der Abstand denn jetzt zwischen dem 800S und dem E5000 kleiner geworden?
Also immer noch anders halt, ne? Ich finde, der E800, also mir hat der E800 in einigen Fällen besser gefallen schon als der E5000 dann.
Ja.
Immer dann wird es halt kritischer, wenn du, also so, ne? Also erstens natürlich muss man sich nichts vormachen. Also ein E5000 ist viel flexibler. Mhm. Der ist ja immer passend, also den kannst du immer spielen. Deswegen ist der natürlich, wahrscheinlich deswegen, zumindest war es jetzt bei uns am Ende so, dass er öfter verkauft wurde als der E800. Mhm. Weil man natürlich, wenn man dann doch mal die Box wechselt oder so, mit dem E800 theoretisch mit den 50 Watt irgendwie an Grenzen stoßen kann. So, aber hier war es jetzt zum Beispiel so, der E5000 war an der Dark 200 bei diesem Orgelstück von Bach. Der war schon klarer umrissen so,
ja.
Aber er war schon auch wesentlich analytischer.
Okay.
Und der E800 verliert keinerlei Details. Der E800S verliert keinerlei Details. Und auch im Bassbereich, wenn ich, Lautstärke habe ich mir gemerkt, waren 33,5.
Ja.
Mein 33,5. Bei beiden. Und wenn du den E800S also in keinster Weise an Grenzbereiche führen musst, und dann ist es immer noch natürlich eine saftige Lautstärke, selbst mit so einer Box wie einer Dark 60, die eigentlich mit der Bass-Extension, die drin war, also die Bassverstärkung, die schluckt sehr viel Leistung, was hat, ja, da war ich jetzt unschlüssig. Also im ersten Moment hätte ich den E800S genommen.
Okay.
So müsste man jetzt noch ein paar Stücke mehr vergleichen.
Dann, ja. Aber das ist ja schon mal eine Aussage. Ne? Ja. Also ich sag mal, wenn das da dann hinten raus doch enger zusammen ist, dann ist es ja im Gegensatz zum E800 schon mal ein deutlicher Mehrgewinn.
An der Dark 60 würde ich sagen, ja.
Ja, ja.
Genau. Gut, wie gesagt, ne, anders, nimm eine B&W, dann würde ich immer einen E800 nehmen.
Ja, ja,
also gut, sowieso. Auch damals
wenn,
schon E800
und nicht S. Ja, klar.
Genau.
Ja,
so oder vielleicht mit einer E-Lag, die gut losgeht und so, war ich wieder beim E800. Also, ja, schwer. Aber tolle Geräte.
Spannend, ja.
Ich fahre auch gleich noch zu einem lieben Kunden mit einem PS550 am Mittag. Mhm. Das war ganz witzig. Also wir hatten ja das, wie gesagt, eben PS550 von Akkuface dran in der Kette, TP770, yeah. E800. Alles super. Du kommst, Voltampere, so etwa bei 3, ich sag im Video 3,5, aber es waren eher so, im Leerlauf sind es so etwa 3, ein bisschen mehr vielleicht. Voltampere, 5,5 gehen, also das ist völlig harmlos. Da passiert ja nicht mehr viel mehr beim E800, wenn du Gas gibst. Dann haben wir aber den E800, also S, sorry, und dann den E800 noch dazu eingeschaltet. Mhm. Beides am PS fürs Video drehen, nicht zum Musik hören. Und dann blinkt das Ding wie Weihnachtsbaum. Dann ist dann Schluss. Dann kommen diese Warndinger. Und dann hatten wir es beim Videodreh halt ohne zu hören einfach an. Dann hat es die ganze Zeit geblinkt und irgendwann ist es abgeschaltet.
Okay.
Jetzt ist hier mal Schluss. Dann konntest du es direkt wieder anmachen. Aber gut. Aber wie gesagt, die wenigsten werden wahrscheinlich zwei E800S oder E800, wie auch immer, in einem Raum nutzen. Und schon gar nicht an einem PS550.
Nee.
Ist nicht so schlimm. Aber war ganz witzig, genau.
Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Katja Maria Werker ist ausverkauft.
Ja, bisschen überverkauft.
Überverkauft, ja.
Ja.
Ja, also es gibt leider keine Karten mehr. Vielleicht springt jemand noch krankheitsbedingt ab. Wenn jemand Interesse hat, ruft uns ruhig an, dann setzen wir euch einfach auf die Warteliste. Wenn ihr spontan seid, könnt ihr dann gerne noch dazukommen. Das würden wir dann im Einzelfall mit jedem Menschen dann bequatschen können. Ja, wir spielen. T&A hat uns jetzt das komplette Setup vorgestellt. Und das treibt einem die Tränen in die Augen, ne?
Könnte schlimmer sein.
Also im positiven Sinn, um Gottes Willen.
Ja. Wir haben, wir hatten ja bisher nur die kleinere S530, meine ich, heißt sie dann, Solitaire hier stehen mal. Und davon waren wir wirklich ultra begeistert. Ja. Wir waren nur noch zu knickerig, hier einzukaufen. Für den Laden.
Alles richtig.
Mehr ist es nicht, ne? Also so ist es halt. Und was wir jetzt kriegen, ist aber die 540er.
Ja.
Und da bin ich mega gespannt drauf. Erstens auch, wie die, in echt, glaube ich, habe ich die auf der Heide mal gesehen. Mhm. Meine ich. Aber hier im Laden noch nie und vor allen Dingen
auch an der Elektronik.
Ah, so. PSD 3100 HV, also der neue Vorverstärker-Streamer, der quasi unter dem SDV sitzt. Und dann die A3000er, also die Endstufen.
Fette Kette.
Mein lieber Mann. Wird auf jeden Fall witzig. Und ich glaube, können sich alle, die die Karten haben, sich drauf freuen. Aber der Podcast wird natürlich trotzdem online gehen und der wird auch sehr, sehr spannend, glaube ich, weil Katja, glaube ich, viel zu erzählen hat.
Ja,
der hat schon viel mitgemacht.
Definitiv. Bewegtes Musikerinnenleben.
Jawohl. So, dann kommen wir zur Mucke.
Ja, genau.
Bevor wir dann mit dem Kevin weiterquatschen.
Ja, richtig. Du warst ja ganz klassik-lastig unterwegs und habe ich gedacht, dann nehme ich auch mal was aus der Klassik. Mhm. Und zwar Snegoroschka oder auf Deutsch heißt das so irgendwie Schneeflöckchen, sowas in der Richtung.
Sowas weißt du.
Ein russisches Mädchen, Märchen.
Guck mal da.
Dance of the Tumblers von dem Minnesota Orchester mit Aichike.
Himmel. Ich saß im Zug und da kamen ein paar gute Tracks nacheinander bei Kubis.
Ja.
So als Radio. Verrückterweise hat das diesmal richtig gut funktioniert. Paul Simon, Bad Dream. Mhm. Das ist eine Single. Da ist auch nur ein Lied auf dem Ding. Und das ist Paul Simon und Eddie Brickell. Top aufgenommen ist Blues, gezupfter Akustik-Blues. Mhm. Für Paul Simon irgendwie ungewöhnlich, fand ich. Aber gut aufgenommen und war schön.
Ja, dann cool.
Hört rein.
Sehr schön.
Wir,
ihr Lieben,
hören und sehen uns dann nächste Woche.
Genau.
Haltet durch.
Wir versuchen es auch.
Tschüss.